Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und die sagen schon guten Morgen. Was Radiomoderatoren Ohren alles hören müssen. Also Don't Tell Me ist auch wieder so ein Madonna-Song. Wenn man den das erste Mal spielt, das ist allerdings lange her, dann denkt man, oh, da ist irgendwie was kaputt, weil am Anfang ja diese sinnfreien Pausen drin sind. Genau. In der Fachsprache auch Moderatorenfalle genannt. Meistens allerdings längere Pausen.
An alle jüngeren Menschen.
Ja.
So haben sich früher Fehler angehört, wenn eine CD, das sind diese silbernen, runden Scheiben, die vielleicht eure Eltern noch hinter dem Autospiegel
kam
haben.
Kam direkt nach Sherlock.
Genau, also mit wenigen Zwischenschritten. Und so hat sich das angehört, wenn die Dinger eine Macke oder einen tiefen Kratzer hatten. Und wenn man die in so einen Studioplayer eingelegt hat und das ging gleich los mit dick, 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 dann kann man schon mal auf die Idee kommen, dass die CD kaputt ist. Und ich glaube, das haben wir genauso auch moderiert und das Ding ausgemacht damals, weißt du noch?
Naja, ich glaube, ja, also ich habe natürlich Glück gehabt, weil du hast es damals moderiert. Ich weiß, du warst dann der, genau. Und ich konnte dann ahnungslos tun und sagen, ich habe natürlich gleich gewusst, dass das geniale Producing von Madonna ist. Aber genau so war es damals. Aber das ist eben auch, also man hat ja, ich würde nicht sagen bessere Ohren. Ja, Gott weiß.
Andere.
Gott und wir wissen, wie laut einige von unseren Kolleginnen und Kollegen hier diese Kopfhörer einstellen. Also man übernimmt ein Studio, setzt sich den Kopfhörer auf. Gilt übrigens nicht für Christiane, die vorher drin war. Ganz zahme, zarte, normale, würde ich sagen, Lautstärke. Aber bei einigen Leuten ist es so, dass man danach erstmal eine Traumatherapie braucht, weil das so dermaßen laut eingestellt war, dass man, wenn man nicht schon einen Tinnitus hat, dann spätestens mal einen bekäme. Aber wir haben so spezielle Ohren, ne? Also wir hören zum Beispiel im Nanosekundenbereich, wenn auf einmal kein Sound mehr aus den Lautsprechern im Studio kommt, wir dann ahnen oder wissen, dass eins der Mikrofone aufgemacht wurde. Und man will nicht mitten im Privatgespräch auf einmal on air sein und so, wenn man sich gerade über einen seiner Söhne aufregt zum Beispiel oder einen seiner Kollegen, was natürlich nicht vorkommt.
Nein, na klar nicht. Aber das ist der Moment, wenn im Studio dann Moderatoren auf einmal mitten im Satz, im Wort aufhören zu reden, wenn es plötzlich still wird. Und das ist was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch mitkriegen, sind sogenannte DJ-Fallen in Songs. Dafür hassen wir Radioleute ja alle Künstlerinnen und Künstler, weil man ist so mitten im Privatgespräch, während ein Lied läuft und denkt, naja, ist ja noch Zeit, bis das zu Ende ist und auf einmal ist Luft.
Genau.
Stille.
Und die Luft wird immer länger. Die wird immer länger. Die Leute machen sich mittlerweile einen Sport draus, irgendwie einfach mal, sagen wir mal, gefühlt eine halbe Minute Pause zu machen mitten im Song.
Und das ist der Moment, wenn Sie denken, oh, das ist ja mal ein geiles Producing, wo dann so Radioleute völlig hektisch nach vorne kippen, ans Pult stürzen, um zu gucken, ob sie noch schnell den nächsten Song abfahren müssen, das Mikro aufreißen, um dann zu merken, geht ja noch weiter.
Und ich glaube, es wird ganz sicher der Zeitpunkt kommen, wo wir so abgestumpft sind, dass irgendwann mal alles hier ausfällt, keine Musik mehr spielt und wir einfach denken, ach, das ist bestimmt irgendwie so eine Kunstpause in einem Song. Und nach 10 Minuten wird jemand aus dem Schaltraum hektisch hochkommen und sagen, was ist denn bei euch los? Ich denke, eines Tages wird es soweit sein.
Spotify erfindet einen Algorithmus, der Stille nicht mehr mag und dann sind diese Songs einfach an dem Moment, wo die DJ-Falle ist, automatisch aus. Niemand wird jemals wieder so einen Song produzieren und dann hat Spotify das Radio gerettet.
Das glaubst du. Das glaubst du, dass genau Spotify, wenn die das Radio abschalten könnten, damit mehr Leute ihren Dienst abonnieren, ich glaube, das würden sie schnell machen. Es sei denn natürlich, wir könnten ihnen ja auch Geld zahlen, damit in diesen Kunstpausen gesagt wird, hören Sie 2 auf 1. Ich glaube, das wäre für die wahnsinnig interessant. Die verdienen ja sehr gerne Geld.
Gut, dann machen wir das.
Das machen wir so.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Ohr.
Große Ohren, kleine Ohren, spitze Ohren, breite Ohren. Tiere haben sehr unterschiedliche Ohren. Wenn Sie jemals Tiere gesehen haben, wird Ihnen das aufgefallen sein. Aber warum das so ist, was das soll mit diesen unterschiedlichen Ohrdesigns, das wollen wir rausfinden.
Wie kommt es eigentlich, dass viele Menschen es eklig finden, das Ohr vom Schwein zu essen, aber uns beim Rest des Tieres tun wir uns deutlich weniger schwer? Oder dass wir lieber Kaninchen als Meerschweinchen essen? Wir sprechen über kulturelle Essgewohnheiten.
Lieber Kaninchen als Meerschweinchen? Wer ist denn sowas? Die meisten von uns haben oder hatten eins im Bett. Ein Kuscheltier. Also manchmal auch mehrere. Manchmal haben Menschen so viele Kuscheltiere im Bett, dass man das Bett gar nicht mehr erkennen kann. Und die Kultigen davon haben einen Knopf im Ohr. Über die Faszination der Steiftiere wollen wir auch sprechen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Was für ein schöner Song, eigentlich genau richtig für so einen Herbsttag zum im Bett bleiben und einkuscheln. Das ist mir nicht vergönnt, aber dafür ist mir vergönnt, Ihnen zu sagen, dass es 9.21 Uhr ist und Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Ohr. Und ja, wir alle kennen Steiftiere, Kuscheltiere mit einem Knopf im Ohr. Manche von uns, weil sie Erbstücke bekommen haben, zum Beispiel noch von den Eltern, das ist ja eine Traditionsmarke, die sind dann oft dann schon so hart und abgeknibbelt und gar nicht mehr besonders flauschig. Und dann denkt man sich vielleicht, ach Mensch, wenn man Kinder hat, kauft man doch mal ein Original-Steiftier für die. Und dann sieht man, was die Steiftiere kosten und fällt hinten über und kauft dann oft doch etwas günstigeres, zumindest wenn es ein sehr großes Stofftier sein soll. Aber Steif ist nicht nur eine Traditionsmarke, die, wenn man sie kauft, teuer ist. Nein. Manche von diesen Tieren haben unfassbare Sammlerwerte. Und darüber, aber auch darüber, was Steiftiere besonders macht, wollen wir jetzt sprechen mit der Spielzeugexpertin Bettina Dorfmann. Schönen guten Morgen, Frau Dorfmann.
Hallo, ja, Frau Dorfmann.
Morgen. Guten Morgen.
Frau Dorfmann, was macht denn diese Firma Steif jetzt so besonders, dass sogar Heike Makatsch die Gründerin spielen durfte in einem Fernsehfilm?
Ja, das Besondere ist eigentlich, Margarete Steif hat ja damals auch als Frau und was auch war, sie war ja nun auch körperlich behindert, eingeschränkt, weil sie damals eine Kinderlähmung hatte und hat sich quasi so durchgesetzt und hat praktisch die Firma Steif diese Spielzeuge ins Leben gerufen. Und das ist ja auch schon über die ganzen Jahrzehnte, das ist wirklich so eine Marke und sie ist dann auch in die Welt gegangen durch diese Teddybären.
Mhm. Ne? Also quasi zu einer Zeit als Frau und dann auch noch als körperbehinderte Frau eine Firma aufgebaut und ihr Leben sozusagen, nicht nur ihren Lebensunterhalt bestritten, sondern auch ein richtig tolles Unternehmen aufgebaut, als das bestimmt noch schwerer war, als es heute ist. Großartig. Jetzt lassen Sie uns kurz über, ich habe es gerade gesagt, es gibt Steiftiere mit hohem Sammlerwert. Wie wertvoll kann so ein Steiftier werden?
Ja, so ein Steiftier kann schon über mehrere tausend Euro erzielen. Es gibt zum Beispiel diesen Purzelbär, der ist super, super selten. Den gab es Anfang 1900 und das ist halt was Besonderes. Der macht so Purzelbäume, wenn er noch funktioniert, der Mechanismus. Mhm. Und die waren ja damals auch schon sehr, sehr teuer. Und in der Zeit hatte man ja auch nicht so viel Geld, solche Spielzeuge zu erwerben. Und wenn es da jetzt einen gibt in super Zustand, naja, da schlägt jedes Sammlerherz höher, ne?
Ja klar, also Sie sagten gerade Anfang 1900, da wurde mir bewusst, wir haben glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, seit wann gibt es denn überhaupt die Firma Steif?
Die Firma Steif wurde also in 1847 gegründet in Gingen, aber praktisch mit Kleidung und Haushaltsartikeln. Und dann gab es ja den ersten kleinen Filzelefanten, der sollte eigentlich ein Nadelkissen sein und der war halt so niedlich. Und da hat Margarete Steif quasi den ersten Spielzeugkatalog rausgebracht und da gab es dann Affen, Esel, Pferde, Kamele, Katzen, Mäuse und so weiter. Und die wurden praktisch 1893 kamen die ersten dann auf den Markt, also diese Spielzeuge. Und der Teddy, der kam natürlich erst etwas später.
Jetzt erkennt man die Steiftiere ja sehr gut an diesem Knopf im Ohr, meistens noch mit diesem kleinen roten Stofffähnchen, wo auch Steif draufsteht.
Ja.
Sind die wirklich von der Qualität so gut oder ist es einfach, ich sag mal, die Firmengeschichte, die sie so wertvoll macht?
Ja, das ist einmal die Firmengeschichte und dann würde ich auch sagen die Verarbeitung. Also sie sind super toll verarbeitet, damals auch alle noch mit Holzwolle gestopft. Das ist heute auch noch bei der Klassik-Kollektion. Man konnte sie zwar nicht waschen, aber das war ja alles noch nicht so. Es gab ja noch nicht diese ganzen synthetischen Materialien. Aber das Besondere, die Tiere sind wirklich sehr naturgetreu. Also sie sind mit Farben auch so leicht bespritzt. Also vom Stoff her sehr toll, vom Material. Also wenn man so andere Plüschtiere nimmt, die sind dann doch nicht so hochwertig und auch nicht so aufwendig gearbeitet. Ne? Mhm. Auch die Augen wie jedes ist einzeln genäht. Es gibt auch mit Steiftiere mit beweglichen Gliedern, die werden dann noch teurer, dass man also die Arme und so bewegen kann, weil es ja doch sehr aufwendig ist, ne, von den Halterungen und so.
Jetzt sind wir natürlich sehr, sagen wir mal, germanozentrisch und sehr stolz auf die Steiftiere und den Erfolg und so. Aber gibt es andere Stofftiere aus Deutschland oder auch von anderswo, die ähnlich wertvoll sind wie die raren Steiftiere?
Ja, doch, es gibt auch noch, es gibt ja Teddy Hermann zum Beispiel. Also da gibt es noch so einige Firmen, die dann auch auf dem Markt führend sind. Ne? Aber das ist halt so, genau wenn ich bei Puppen, wenn ich sage Schildkröte, das ist so, oder bei anderen Artikeln, wo man eine bestimmte Marke hat, ja, da sagt man dann immer Steiftiere oder bei Barbie-Puppen oder ich will jetzt nicht, es gibt ja noch verschiedene, bei Tempo sagt man Tempotuch, also solche Sachen. Ne? Mhm. Und das hat sich wirklich so eingebrannt und ich denke mal über die Jahre lange am Markt und auch qualitativ gut und kommt auch immer gut an.
Über die Kuscheltiere mit dem Knopf im Ohr sprachen wir mit der Kuscheltierexpertin Bettina Dorfmann. Frau Dorfmann, vielen Dank und schönen Sonntag für Sie.
Ja, vielen Dank und
Dankeschön.
Ihnen auch noch einen schönen Tag.
Wie verblendet und ignorant können wir Menschen eigentlich sein?
Sehr,
ja? Hat es die Ohren nicht am Kopf, hat es keine Ohren. Ja? So zumindest lernen wir das quasi in der Schule. Denn egal ob beim Elefanten oder bei winzigen Maus, wer Ohren hat, der hat die gefälligst am Kopf zu haben. Ist aber nicht so. Ja? Das ist totaler Quatsch, denn es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum die Ohren unbedingt am Kopf sein müssen. Schließlich sind Schall ja Wellen, die sich durch die Luft oder durchs Wasser ausbreiten. Und die kommen nicht nur an der Birne an. Deswegen gibt es die schönsten Orte, wo zum Beispiel die Gehörorgane oder die Hörorgane sein können. Am Bauch, an den Beinen, an den Flügeln. Naja, und dann gibt es sogar noch Tiere, die mit dem Mund hören. All diese Hörorgane wird uns jetzt der Biologe Mario Ludwig mal etwas genauer vorstellen. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Also Ohren an den Beinen, das klingt dann doch eher nach Science Fiction oder nach Angeberei von Achim Achilles. Wo finden sich die denn?
Also die finden wir bei Tieren, die kennen wir alle. Die sind bekannt für ihr Zirpen, für ihr Musikmachen. Das sind die Grillen und das sind auch die Laubheuschrecken.
Okay, also die zirpen und damit sie es im Kopf nicht ertragen müssen, hören sie es mit den Beinen oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, also das sind keine Ohren im eigentlichen Sinne, das sind Gehörorgane, die sind die sogenannten Tympanalorgane. Das sind so ganz kleine Hohlräume, Durchmesser gerade mal ein halber Millimeter. Und die sind von einem Trommelfell begrenzt, das ist das sogenannte Tympanum, das ist eine Hautmembran. Und die wird dann durch Luftschall in Schwingungen versetzt. Die Schwingungen werden durch Mechanorezeptoren wahrgenommen und dann ans Gehirn weitergeleitet. Und weil diese Organe an beiden Schienbeinen sitzen, können die eben auch richtungshören.
Aber Herr Ludwig, ist das nicht eine Fehlkonstruktion? Wir wissen ja alle, wie furchtbar laut diese Grillen sind. Und meines Erachtens machen die Geräusche ja eh schon mit den Beinen, oder?
Nein, die machen die mit den Flügeln. Die reiben diese Flügel übereinander. Und dann entstehen dieses Zirpen und es ist in der Tat sehr, sehr laut.
Okay, jetzt haben wir es in der Anmoderation schon gesagt, es gibt auch noch an ganz anderen Körperteilen Ohren. Vielleicht können Sie, ich wollte gerade sagen, mit uns einen kleinen Ritt im Schweinsgalopp, aber vielleicht ist es dann auch eher im Grillengalopp machen.
Ich mache das sehr gern im Grillengalopp. Also bei den Feldheuschrecken, da sitzen die Ohren am Hinterleib. Dann bei diesen großen Totenkopfhaltern, da sitzen die an den Mundwinkeln. Florfliegen, die jetzt ja viel aktiv sind, da haben wir die Lauscher an den Vorderflügeln. Und Gottesanbeterinnen, die besitzen was ganz Besonderes, die haben ein Zyklopenohr an der Bauchunterseite.
Was ist denn jetzt bitte ein Zyklopenohr?
Also diese Gottesanbeterinnen, die haben eben im Gegensatz zu fast allen anderen Tieren nicht zwei Ohren, sondern sie haben nur ein einziges Ohr. Das sitzt mitten auf dem Bauch. Also ähnlich wie bei diesen Zyklopen aus der griechischen Mythologie. Die hatten ja angeblich auch nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn. Mhm. Und mit diesem Zyklopenohr können die Gottesanbeterinnen sogar Ultraschall wahrnehmen.
Ich finde es total lustig, dass man aber sagt, der hatte doch nur ein Auge, jetzt haben wir ein Ohr. Dann nennen wir das Zyklopenohr, obwohl der Zyklop zwei Ohren hatte. Also da, ich meine, ja, wir haben großen Respekt vor der Zunft der Biologen, aber was so das Ausdenken von Begriffen angeht, ich glaube, da müssen die nochmal nacharbeiten. Übrigens, einer der schönsten Witze, die ich kenne, ist auch kinderkompatibel, ist, geht ein Zyklop zum Augearzt? Das möchte ich an dieser Stelle nur mal sagen.
Sehr schön, sehr schön.
Warum haben die
Gottesanbeter... Sven, lass mich ganz... Ich habe einen Namensvorschlag.
Der Namensvorschlag, bitte, ja.
Okay.
Ja, ja. Monorkular.
Oh, Wahnsinn. Sehr schön. Also
ich doch lieber Zyklopenauge.
Ich will aber wissen, warum die nur ein Ohr haben. Sind die von der Fraktion, dass sie sagen, die Stones muss man in Mono hören und weil das heute in Stereo gespielt wird, habe ich nur ein Ohr?
Nicht so ganz. Also Gottesanbeterin haben es weniger mit den Stones zu tun, die fressen lieber mal ihr Männchen. Es gibt eine ganz andere Erklärung. Bei den jungen Gottesanbeterinnen, das sind die Strukturen, die später zu Gehörorganen werden, die sind an beiden Seiten vom Körper. Aber wenn jetzt diese Gottesanbeterin wächst, dann wandern die einfach zur Mitte vom Körper und vereinigen sich dort eben zu diesem riesigen Ohr. Weil offensichtlich ist am Bauch die einzige Stelle, wo das Ohr seine Ruhe findet und nicht eben von der Bewegung der Beine gestört wird. Das heißt, hier geht einfach der Schutz des Ohres vor, aber dann können die halt nicht mehr richtungshören, weil zudem benötigt man ja zwei Ohren und da muss man drauf verzichten.
Liebe Laufstegmodels, passt gut auf, was passiert, wenn eure Beine zu lang werden, dann wandern die Ohren auf den Bauch. Das haben wir gelernt von Mario Ludwig, Biologe seines Zeichens. Er sprach mit uns über die lustigsten Orte, wo noch Ohren bzw. Hörorgane sein können. Herr Ludwig, dafür vielen Dank. Ganz gerne. Kurz, an welches Ohr halten Sie gerade den Telefonhörer? Also was ist Ihr Lieblingsohr?
Mein linkes.
Schönen Sonntag noch. Vielen Dank. Wird bei uns einsortiert unter nutzloses Wissen. Dankeschön. Wieso essen wir manche Teile von manchen Tieren, also wenn wir überhaupt Tiere essen, und andere nicht? Wieso finden wir fast alles, sage ich mal, vom Schwein lecker, aber wenn es jetzt um das Schweineohr geht, was eine echte Delikatesse sein soll, gegrillt in Galizien, ja, dann finden viele Leute das irgendwie eklig. Und Schweinefüße, ja, in manchen Teilen der Republik eine absolute Delikatesse und in anderen sagen die Leute, ja, oder fragen zumindest, sind die Schweinefüße wenigstens regional? Und wenn man natürlich das Ganze global betrachtet, dann wird es noch deutlich unterschiedlicher. Aber warum? Wie funktioniert das eigentlich? Das wollen wir mit Ernährungssoziologen Dr. Daniel Kofal besprechen. Und der ist jetzt am Telefon. Und weil ich auch in der Soziologie zu Hause bin, habe ich ihn überredet. Dass, und weil ich auch Daniel heiße, waren wir uns ganz schnell einig. Ich wollte sagen, ich habe ihn überredet, stimmt aber gar nicht, dass wir uns duzen. Schönen guten Morgen, Daniel.
Hallo Daniel.
Guten Morgen.
Daniel, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Schweineohr. Ja, also für viele in Deutschland ist es irgendwie eine eklige Vorstellung, das Ohr von einem Schwein zu essen. Warum?
Ja, also das ist etwas, was sich in unserer Kultur so eingeschrieben hat inzwischen. Das kommt daher zum einen, dass wir vom Schwein, von Tieren sowieso nur noch ganz wenige Teile essen. Wir müssen sie auch nicht mehr alle essen, weil wir sind nicht darauf angewiesen, weil wir irgendwie verhungern würden, sondern es gibt genügend Angebote. Aber wir leben auch in einer Kultur, in der man zwar noch Fleisch isst, aber eigentlich ungern daran erinnert wird, dass es sich um Tier handelt. Und deswegen werden oft so Produkte vom Tier gegessen, ja, die gar nicht mehr so richtig an das Schwein selber erinnern. Das Ohr wäre etwas, was tatsächlich noch diese Form hätte. Und man lernt eben, man soll bestimmte Dinge essen, die kann man essen, und man lernt, dass man bestimmte Dinge nicht essen soll. Und das, was wir nicht essen sollen, das erzeugt dann bei uns ganz oft ein Gefühl eben von Abneigung, von Ekel, von Irritation. Und dann ist man da schnell skeptisch.
Also ich finde das, irre. Ich habe gerade 7 Fragen gleichzeitig im Kopf. Ich versuche mal mit einer anzufangen. Jetzt ist Ekel doch ein fast... Oder was heißt was? Ekel ist doch ein körperliches Phänomen. Und ich muss auch irgendwie, ja, gelernt haben, will ich nicht sagen, dass zum Beispiel Insekten ganz furchtbar zu essen sind. Wir hatten nämlich mal hier so ein kleines Potpourri an Insekten, die man hätte essen können im Studio. Und schon bei der Vorstellung, nur so eine halbe Tomate mit 2-3 Ameisen drauf in den Mund zu nehmen, merkte ich schon, wie mein Magen rebelliert. Also ich bin sicher, da, der Ameise wäre was entgegengekommen und so. Also das, wie funktioniert das soziologisch? Weil mir hat ja niemand irgendwie, also ich habe ja nicht bei meinen Eltern gesehen, dass die sich vor Ameisenessen ekeln.
Nein, aber du hast wahrscheinlich bei deinen Eltern vermittelt bekommen, ja, du sollst dir bestimmte Dinge nicht in den Mund stecken. Das ist etwas, was wir Kindern ganz früh beibringen. Ja? Ja, ja. Kinder stecken sich alles Mögliche in den Mund, ja, Popel, Regenwürmer, Erde, und dann kommen die Eltern und sagen, nein, das macht man nicht. Und dann sagen die so etwas wie bäh. Und dann schütteln die sich so mimisch, damit man das gleich als Kind auch noch besser begreift. Und man kennt natürlich das Gefühl, dass es einem schlecht wird und sowas. Das kennt man aus anderen Kontexten schon auch als Kind. Und dann verknüpft man diese Dinge miteinander. Und gerade beim Insektenessen, ja, oder beim Würmeressen, Mehlwürmer sind jetzt auch wieder, sollen ja ein bisschen so kommen, ja, global gesehen, da gibt es viele Geschichten, wo man so gezeigt bekommt über mediale Bilder, dass das etwas ist, was man keinesfalls genießen kann. Ich erinnere mich da an etwas, was ich in meiner Jugend gesehen habe bei Raumschiff Enterprise, bei Star Trek Picard, bei diesem Captain, der wird dann auf so einem Planeten gebeamt, und dann wird ihm so eine Schüssel mit so Mehlwürmern serviert, die sich noch so bewegen. und er macht gleich so ein ganz fieses Gesicht, ja, und sagt so, das kann ich nicht essen. Und das daran kann ich mich noch erinnern, dass das bei uns auch so ein Ekelgefühl natürlich auslöst. Heutzutage kämpfen wir quasi gegen dieses einmal vermittelte Ekelgefühl wieder an und versuchen den Menschen beizubringen, Mehlwürmer kann man eigentlich schon essen. Ja, die schmecken, also wenn man sowieso schon Tiere isst wie Schwein oder Rind, dann kann man auch einen gebratenen Mehlwurm zu sich
nehmen. Auf jeden Fall.
Den Ekel aber überwinden lernen.
Also zwei Dinge lerne ich. Erstens, Daniel, du bist noch sehr jung, wenn du sagst, in meiner Jugend und Captain Picard, das passt für mich nicht zusammen. In meiner Jugend war Captain Picard noch nicht da. Und außerdem auch, dass es halt alles auch eine Sache der Erziehung ist. Jetzt ist ja, leben wir ja in einer sehr globalen Welt und an ganz unterschiedlichen Ecken und Enden der Welt isst man ja komplett andere Sachen. Also ich glaube, Deutschland exportiert tonnenweise Hühnerfüße nach China und also keine Ahnung, wie auch dieser ganze Warentransfer da ist. Heißt das, wir werden irgendwann in ferner Zukunft alle alles wieder essen? Weil es wäre ja auch gut, from Nose to Tail ist ja auch so eine, ich sag mal, so eine Philosophie, wie man eben, wenn man schon Tiere isst und tötet, möglichst viel verwertet.
Wenigstens ganz essen, ja, natürlich.
Also was ich eher beobachte, ist ja, dass wir gegenwärtig ganz viele unterschiedliche Ernährungskulturen haben, die nebeneinander existieren und sich auch so ganz stark angreifen. Also die einen wollen das ganze Tier wieder essen, die anderen wollen gar keine Tiere mehr essen, die nächsten wollen nur ganz spezielle Teile vom Tier essen. Da findet also immer so ein Wettkampf der Ernährungskulturen statt. Was wir aber sehen, ist, dass das nicht mehr regional so stark gebunden ist, zu welcher Esskultur man sich zugehörig fühlt, sondern man lernt natürlich dadurch auch in den Reisen, die wir inzwischen da ganz oft machen oder dass andere wiederkommen von ihren Reisen, dass an anderen Enden der Welt irgendwas gegessen wird, was wir bisher für unmöglich zu essen hielten. Und dann hat man natürlich zuerst wieder dieses, was du beschrieben hast, dieses Ekelgefühl oft oder diese Irritation. Aber man kann sich damit, wenn man offen ist, auseinandersetzen und sagen, ich entscheide mich dafür, das jetzt auch mal zu probieren. Oder man zieht sich auf eine andere Position zurück und sagt, das kann ich mir trotzdem überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, also in China essen sie Hunde, das würde ich überhaupt niemals machen. Und dann verstärkt sich vielleicht dieses Gefühl sogar noch, ja, dass man bisher ja irgendwie nur so latent dabei hatte, weil in der näheren Umgebung sowieso niemand Hunde gegessen hat.
So ist unsere Welt. Man kann nicht mehr regional sagen, ob jemand sagt, Hunde esse ich nicht oder ob jemand sagt, Hunde esse ich schon, aber auf die Zubereitung kommt es an. Wir sprachen über Schweineohren, Insekten, Hunde und alles andere, was man essen kann und Gründe dafür, warum man manches essen möchte und anderes dann doch ziemlich eklig findet, mit Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofall. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, Daniel.
Danke, Daniel.
Danke euch für das schöne Gespräch.
Danke, ciao. Paul Weller hat Wünsche. Wishing on a Star. Wir haben Ohren, denn Ohr ist das Thema unserer Sendung heute. Und wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dass es soziologisch und kulturell geprägt ist, was wir lecker finden und was wir eklig finden. Also ich habe noch kein Schweineohr gegessen, aber ein Schweineohr würde ich mir durchaus zutrauen. Sven, wie sieht's bei dir aus? Also reden nicht über das Gebäck, wir reden über tatsächlich die Ohren vom Schwein.
Also nicht, dass ich wüsste, aber weißt du, wenn ich andererseits sage, dass ich als Kind sehr geliebt habe, diesen Schweinespeck in diesen Chipstüten,
ja,
und erst viele, viele Jahre später festgestellt habe, dass das wirklich auch Schwein ist, also ich glaube Haut, ne? oder sowas.
Ja, aber nur die guten. Es gibt ja Ersatzprodukte, die schmecken dann aber nicht gut.
Ja. Da muss ich sagen, da hätte ich jetzt vor einem Schweineohr nicht wirklich Angst.
Ja, ich auch nicht.
Da finde ich wieder Hühnerfüße irgendwie ekliger, was ja auch eine Delikatesse sein soll. Ne?
Ja.
Also ich weiß auch nicht, das ist so selektive Wahrnehmung. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich ist es wirklich so in uns reingeimpft und in uns drin. Und
ja,
ich glaube, dass man, wenn man einfach mal Sachen ausprobiert, auch wirklich tolle neue Sachen erleben darf. Zum Beispiel, oder bestes Beispiel, ist gerade mal irgendwie 10 Tage her, Zunge. Also isst du Zunge,
ja,
Rinderzunge?
Mit großer, ja. Fun Fact, haben mal unser Medizinexperte Magnus Heyer und ich festgestellt, dass wir beide Zunge wirklich lieben. Also und wir haben uns sehr gefreut, weil es eben sehr viele Leute findet, die es eklig finden. Wie ist denn mit dir?
Naja, also eigentlich war Zunge bei mir bisher immer so, weil ich weiß, dass irgendwie meine Oma hat es, als ich klein war, gemacht. Ich habe es probiert. Es war natürlich für ein Kind viel zu herb. Also es ist ja wirklich ein relativ herber oder ein sehr intensiver Fleischgeschmack, sagen wir mal. Und jetzt stand irgendwie letzte Woche Sonntag, irgendwie standen Bernhard Moser und Marco Müller mit großen Augen vor mir. Und Marco Müller schwärmte von seiner Wagyu-Rinderzunge, von der Spezialität, und ich
Angeber.
Sah, wie die reinhauten, ja, und ich dachte so, oh nee, ne, und dann konnte ich, also ich meine, wie will man einem Drei-Sterne-Koch abschlagen, dass er sagt, probier doch mal, und es war wirklich lecker, also es war sehr, sehr gut, Es war offenbar irgendwie sous vide gegart, war auch kalt, also war ja noch gar nicht, kam dann auf eine Pizza, voll dekadent. Aber das war wirklich also so ein Moment, wo ich sage, ab dem Moment kann ich sagen, finde ich Zunge nicht mehr eklig.
Pass auf, du musst...
Noch bis vor 10 Tagen hätte ich gesagt...
Genau. Du musst einfach eine gute... Also erstens würde ich dich mal im Sinne der Allgemeinheit auffordern wollen, nicht solche Geräusche zu machen, weil es gibt Leute, bei denen das irgendwie das erzeugt, wonach es klingt. Also ich glaube, das solltest du nicht tun. Aber ich weiß gar nicht, warum. Mein Vater hat, glaube ich, der kam ja auch von einem Bauernhof, der hat quasi alles gegessen, was er kannte. Das hat mir zumindest gezeigt, dass man das meiste essen kann. Also was hier so in unserem Kulturkreis zumindest normal ist oder damals normal war. Ich muss dir sagen, es ist ganz einfach, einem Drei-Sterne-Koch zu sagen, man möchte was nicht essen. Man sagt einfach, du sorry, Marco, aber das finde ich eklig. Esst ihr mal mehr Zunge, dann ist das Ding geritzt. Aber ich finde gut, dass du es gegessen hast. Und wenn man eine gute Pizza macht, kann man auch extrem gute Zutaten auf eine gute Pizza legen. Ich glaube, wenn die Qualität sozusagen durch die gesamte Ernährungskette stimmt, dann kannst du die Dinge auch nicht nur kombinieren, sondern sollst es sogar. Und hast dann, jetzt bereue ich natürlich, du hast ja gesagt, ich könnte vorbeikommen, jetzt bereue ich natürlich, dass ich nicht vorbeigekommen bin als Zungenliebhaber. Übrigens, an der Stelle vielleicht eine kleine Empfehlung, meine Freundin, die sich weit mehr mit Essen beschäftigt als ich, weil sie auch Rezepte entwickelt und viel kocht und so, hat mir eine Serie empfohlen, Somebody Feed Phil auf Netflix. Phil ist ein amerikanischer Autor, der wahnsinnig gerne neue Geschmäcker ausprobiert und er reist immer um die Welt und mit großer Neugier isst er alles. Und da gab es neulich eine Folge, wo er in Santiago de Chile war und er hat Dinge gegessen, die aus dem Meer kommen, wo ich dachte, wir sind froh, dass man die im Meer mal sehen kann mit einem Schnorchel. Also Seeigel war noch das unspektakulärste. Da war auch ganz vieles dabei, wo ich sagen würde, das sind zwar keine Insekten, aber ich würde es nicht in meinen Mund stopfen. Aber ich genieße es, anderen dabei zuzuschauen. Also das ist was, wenn du es noch nicht gesehen hast, würdest du dich, glaube ich, auch sehr, sehr amüsieren.
Ja, okay, ich werde vielleicht mal reingucken, aber was die Frage, die sich mir auftut, ja, weil du erzählst gerade von deinem Vater, der ist ja auch auf dem Bauernhof groß geworden. Ja, ja. Du weißt schon, dass ich in Spandau groß geworden bin und dass das mit Bauernhof leider so gar nichts zu tun hat.
Achso, das auch bezog sich nicht auf auch wie du, sondern weil er auf einem Bauernhof auch groß geworden ist, nehme ich an, war er besonders tolerant, was zum Beispiel, also der hat sich zum Beispiel beim türkischen Restaurant gegenüber so einen ganzen Schafskopf geholt, gegrillt. Das fand ich als Kind befremdlich. Aber dann isst man ja so in dünnen Scheibchen die Haut raus, runter und so weiter. Und er hat behauptet, es wäre wahnsinnig lecker.
Es ist Frühstückszeit, jetzt lass uns an der Stelle aufhören. Ich finde, Schafskopf ist auch ein schönes Bild, was man beim Thema Ohr im Kopf behalten sollte.
Mahlzeit. Machen Sie doch ein Rührei. Queen Elizabeth ist tot und angemessen beerdigt. Auch die Zeit der unmittelbaren Trauer ist vorüber. Wir gewöhnen uns an King Charles. Und jetzt wollen wir aber mal über etwas sprechen, über das, glaube ich, gar nicht so oft gesprochen wurde. Also wenn man über Juwelen oder Schmuck und die Königin spricht, dann ging es ja doch meistens um die Kronjuwelen, also offizielle Kronen mit gigantischen Diamanten und so weiter und so fort. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in dieser Sendung. Aber es gibt ja noch andere Dinge, also persönlichen Schmuck zum Beispiel, von den Lieblingsperlenohrringen bis hin zu sicherlich auch sehr prunkvollen Halsketten, die aber nicht zum Staatsschmuck gehören. Wir wollen mal darüber sprechen, was die Queen so getragen hat an ihren Ohren, aber auch anderswo und auch natürlich, was mit dem Nachlass passiert. Nicht alle Enkel sind ja beispielsweise noch in Gnade, sage ich mal, bei Hofe. Wir begrüßen unseren Adelsexperten Jürgen Worlitz ganz herzlich. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Daniel.
Ja, also
guten Morgen, Herr Worlitz.
Erstmal, was hat die Queen denn alles hinterlassen an Schmuck?
Ja, das ist der persönliche Schmuck, über den wir jetzt sprechen. Also eins sagte ich gleich, weil ich das eben ein bisschen raushörte, oder sage ich mal gleich, gepierst ist sie nicht.
Okay.
Dann kann man das also auch alles gut zählen, was sie hat. Und das wurde auch schon mal aufgelistet, jetzt an privaten Schmuck. Und das sind außer diesen Diademen eben, die ja doch mehr in die Staatsangelegenheiten fallen, 98 Broschen. An Broschen erinnern wir uns immer gut. Das hat sie zu ihren Mänteln sogar, zu Kostümen getragen. Das war immer für einen sehr wichtiger Schmuck für sie. Dann hatte sie Halsketten, also sogenannte Colliers auch, 46 Stück, 37 Armbänder, 15 Ringe, vergleichsweise wenig, aber dann noch 34 Paar Ohrringe. Und das ist ja bei dieser Frau immer so interessant gewesen oder überhaupt bei Royals, dass das so eine Einheit bildete. Das große Diadem, die Krone, dazu die passenden Ohrringe, wäre ja auch blöd, wenn es unpassende wäre. Und dann eben auch noch entsprechend anderer Schmuck, alles so fein abgestimmt. Und das ist ein tolles Bild gewesen.
Okay, das ist also jetzt eine wundervolle, riesige Sammlung, aber es klingt immer alles noch so total offiziell. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so die Frauen in meiner Umgebung, die haben halt so Lieblingsschmuck. Und das sind meistens nicht die großen, prunkvollen Sachen, sondern das sind ganz kleine Ohrstecker oder ein ganz dezenter Anhänger an der Kette, wo eine besondere persönliche Erinnerung dranhängt. Gibt es so etwas wissentlich auch von der Queen?
Natürlich, es hat gerade bei den Broschen, die sie gern getragen hat, da gab es auch mal so eine, die Libellenform oder diese Lilien, die stilisierten, das hat sie gerne getragen. Aber sie hat natürlich ihre Schmuckkästen durchaus den Verwandten ja auch gezeigt und es heißt etliches. Etliches ist ja schon eine ganze Menge, hat sie auch schon zu Lebzeiten zugedacht, zugeschrieben und sogar weitergereicht.
Okay, das heißt, wenn es schon weitergereicht ist oder quasi dokumentiert, wer was bekommen soll, dann ist der Fall ja eindeutig. Wenn da noch was übrig ist, ja, wer bekommt das alles? Erbt das King Charles? Der wird es ja wenigstens nicht tragen.
Ja, natürlich erbt er das alles. Er erbt in erster Linie sowieso alles, was nicht vorher vergeben worden ist. Und es sind eben dann ja auch diese Colliers und Tiaras und Diademe, die er natürlich nicht tragen wird, aber seine Königsgemahlin Camilla. Mhm. Und die wird ja in irgendeiner Form am 6. Mai mitgekrönt. Und wie diese Krönung ausfällt, ob die jetzt so pompös ist, wie wir es kennen oder immer noch in Erinnerung haben, weiß ich nicht. Ich glaube, er wird sehr abspecken, aber es wird trotzdem sehr würdig und auch noch immer sehr prächtig sein.
Mhm. Wie gut würde es denn der guten Queen Mom gefallen, quasi, wenn jetzt irgendwie Camilla ihre Lieblingsschmuckstücke trägt? Also waren die sich da, was sowas anginge, grün oder wurden da die Lieblingsstücke lieber vorsichtshalber schon mal woanders hin verteilt?
Nein, da waren die sich total einig. Die Queen hatte immer schon große Schmuckstücke von ihr, eben auch Colliers, Tiaras, Diademe ausgeliehen. Und Camilla hat die schönsten und prächtigsten bekommen und dann als nächstes Kate. Dann kommt allerdings ein Abriss, das heißt, dann werden die Damen mehr mit kleineren Dingen, die dann noch übrig sind, bedacht. Sophie zum Beispiel. Ich glaube, Meghan ist da gar nicht so. Sie hat, glaube ich, auch ein paar Ohrstecker mal gekriegt von der Queen. Aber jetzt nicht so, dass die Schmuck kriegen wird, wo jeder sagt, das ist der Wow-Effekt.
Jetzt mal eine persönliche Neugier. Ich meine, Charles hat ja Uniformen, wo wahnsinnig viel Zeug drauf ist. Das zählt aber nun nicht als Schmuck. Gibt es außer jetzt der offiziellen Krone, die er dann aufgesetzt bekommt, auch noch was anderes, was ein König normalerweise trägt in Großbritannien? Also Ringe ja, etwa oder so?
Natürlich, nein. Also das sieht ja so aus, dass er außer der Uniform gibt es ja auch noch eben das, was wir als Anzug, als Frack bezeichnen. Und dazu gibt es ja eben Orden. Und das ist dann dieser Ordensschärpe, wo er unten dann auch einen Orden entsprechend dranhängt. Das wird nach gewissen Vorgaben getragen. Und dann gibt es natürlich auch für ihn so Anstecker, die er tragen wird. Aber für einen Mann, das sehen wir auch in anderen Königshäusern, ist die Ordensschärpe das, die ihn auszeichnet. Da weiß auch jeder gleich von Weitem, da kommt der mit dem dicksten Orden.
Von Ohrringen bis Halsketten, was mit dem Schmuck der Queen passiert, das besprachen wir mit unserem Adelsexperten Jürgen Wollitz. Eigentlich schade, dass Charles keine Ohrringe trägt bei den Ohren.
Kann ja noch werden, 21. Jahrhundert.
Ich habe auch keine, aber ich kenne viele Herren, die es tun. Und sieht auch manchmal gar nicht schlecht aus.
Alles klar, vielen Dank.
Jo, bis dann, tschüss.
Tschüss.
Bei uns Menschen sitzen die Ohren am Kopf, das haben wir in dieser Sendung mehrfach schon geklärt, aber das ist nur die halbe Wahrheit, müssen wir Ihnen an dieser Stelle verraten, liebe Hörer und Hörer. Zumindest namentlich haben wir die Ohren nämlich auch am Herzen. Die Herzohren sind eine empfindliche Stelle des Herzens und erstaunlich wenig erforscht. Was man bis jetzt über die Herzohren weiß und ob man da Ohrringe reinmachen sollte, besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Hallo. Guten Tag. Ah, warte mal, ich habe, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt. Hallo, Magnus?
Ich kann dich hören.
Ja, jetzt wunderbar, alles klar. Jetzt habe ich auch den richtigen Knopf gedrückt. Dann geht's auch gleich besser.
Magic.
Ich würde ja gerne sagen, unsere Hörerinnen und Hörer hören uns mit den Ohren des Herzens. Aber das stimmt gar nicht. Ne? Die Herzohren sind gar keine Ohren.
Nee, das wäre weit am Thema vorbei. Die Herzohren sind eine ganz merkwürdige Konstruktion. Die sind quasi eine Ausstülpung der Vorhöfe. Also wir haben im Herzen zwei Vorhöfe und zwei Kammern. Die Vorhöfe pumpen Blut in die Kammern in den Körper, Punkt. Und diese Vorhöfe haben Ausstülpungen. Die sind nicht groß. Die sind so groß wie ein Daumennagel. Die haben aber das Problem, dass sie einen toten Winkel bilden. Und in diesem toten Winkel fließt das Blut nicht so gleichmäßig wie an anderen Stellen. Also stell dir einen Gartenschlauch vor, da fließt Wasser durch. Okay, und wenn da jetzt plötzlich so eine Ausstülpung ist, dann kann man sich ja vorstellen, dass an dieser Stelle der Ausstülpung das Wasser eben nicht so fließt wie an den anderen Stellen. Und genau das passiert an den Herzohren.
Oh Gott.
Und ja,
ist eben, furchtbar.
Und jetzt kriegst du
eine bescheuerte Konstruktion.
Aber jetzt sind gleich ja Zustände.
Wir haben alle drei jeweils zwei Herzohren, sind zusammen sechs und wir leben noch. Es scheint uns also nicht zwangsläufig umzubringen. Das Problem
aber Magnus, ganz kurz nachgefragt. Die Natur an sich ist doch also Kumpel wie Sau und eine richtig, richtig cool und macht tolle Sachen. Und dann baut die da so eine Sollbruchstelle an die Herzen ein. Was soll denn der Quark? Das ist doch die Thrombosenzuchtstation hoch 10, oder?
Dazu gibt es zwei Antworten. Die eine Sache ist, möglicherweise muss ich mich irgendwann bei der Natur entschuldigen und zugeben, ja richtig, aus dem und dem Grunde sind die Herzohren notwendig. Also es kann immerhin sein, dass wir dort noch eine Funktion finden, die Herzohren zwingend notwendig macht. Die zweite Erklärung ist schlicht und einfach, es ist eine dämliche Fehlkonstruktion. Und es ist ja nicht die einzige. Ich darf unbescheiden auf meinen Podcast hinweisen, in dem ich tatsächlich in der aktuellen Folge reden wir über das Herz, aber in dem Fall über Herzinfarkt und Koronarien, also die Herzkranzgefäße. Und die sind auch eine klassische Fehlkonstruktion. Bringt uns ja auch nicht sofort um. Aber irgendwann dann vielleicht doch. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese Herzohren tendenziell eine Fehlkonstruktion sind.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, wir haben die Herzohren. Ja, sie sind eigentlich eine Fehlkonstruktion. Aber den allermeisten Leuten, die alle Herzohren haben, geht es die meiste Zeit über gut. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Entweder es kommt noch ein Faktor hinzu und dann machen die Herzohren Probleme. Oder manche haben dann eben doch solche Ohren wie Prince Charles oder Barack Obama im Herzen. Und das ist dann besonders schwierig.
Genau, nein, ich entscheide mich für Lösung A.
Gut.
Dann nämlich, wenn die Vorhöfe anfangen zu flimmern, das sogenannte Vorhofflimmern, dann ist der Blutfluss in den Vorhöfen sowieso gestört, reduziert. Also flimmernde Vorhöfe, das heißt, normalerweise pumpt das Herz und man kann, wenn man ein Herz sieht, kann man wirklich sehen, wie das Herz sich zusammenzieht. Die Vorhöfe ziehen sich zusammen, die Kammern ziehen sich zusammen und sie pumpen, weil sie da Ventile haben. Soweit so normal. Und wenn du ein Vorhofflimmern hast, dann ist es so, dass die Zellen zwar immer noch sich zusammenziehen, die einzelnen Muskelzellen, aber eben nicht mehr koordiniert. Und wenn jede Zelle für sich entscheidet, wann sie sich zusammenzieht und wann nicht, dann hast du das Problem, dass du überhaupt keine Pumpleistung mehr hinkriegst. Und wenn dieses Vorhofflimmern passiert, was einen nicht umbringt, was sogar sehr häufig ist, was bei über 70-Jährigen 10% aller Leute haben, was richtig häufig ist, wenn dieses Vorhofflimmern den Blutfluss in den Vorhöfen stört, dann werden die Herzohren zum Problem, weil dann ist der Blutfluss da so schlecht, dass tatsächlich in diesen Herzohren sich Trompen, also so Blutkuchen, so Gerinnsel bilden können. Es tut mir leid, ich muss das jetzt so sagen. Und wenn dieses Gerinnsel sich an der Stelle löst und auf Wanderung geht, dann kriegst du, wenn du Pech hast, einen Schlaganfall oder eine Lungenembolie, je nachdem, aus welchem Herzohr es kommt und je nachdem, wo es dann am Ende hängen bleibt. Und dann wird es eben wirklich gefährlich. Also die Blutgerinnsel bei Vorhofflimmern, die entstehen zu 90% im linken Herzohr. Und das ist genau das Problem. Deswegen ist es eine Fehlkonstruktion.
Über die Herzohren sprachen wir mit Arzt und Medizin, Dr. Magnus Heyer. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob es irgendwelche Ohrstöpsel-Alternativen oder sowas gibt. Magnus, vielen, vielen Dank. Und soweit ihr mehr rausgefunden habt über die Herzohren, sag uns gerne Bescheid. Die finde ich spannend, weil noch bin ich nicht 70. Vielleicht kriegen wir noch was hin.
So machen wir es.
Kannst du vielleicht die Ohren anlegen? Aber ich übrigens, die Kunstpause eben entstand, weil ich überlegt habe, ob ich folgenden Karlauer bringen kann: unvorhoft kommt oft. Ich habe mich dann dagegen entschieden.
Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung.
Prima, vielen Dank, Männer. Dankeschön. Zeit für das beste Spiel des Universums.
Radio 1. Die siebte Frage.
Das ist andererseits also das, was wir vorbereitet haben.
Ich würde es jetzt nicht so hochhängen, ich würde sagen, das beste Spiel der Welt.
Aber ich meine, hey, Inflation auch der Superlative. Man muss die Leute auch schon zum Zuhören bringen.
Genau, Sie spielen mit 0331 70 99 111 bei der siebten Frage zum Thema Ohr. Wenn Sie gewinnen, dann schicken wir Sie zur Vernissage, zur Weinmesse im Axika am Brandenburger Tor. Findet am 13. November statt. Da kriegen Sie zwei Freikarten und außerdem zum Vorglühen schon nochmal eine Flasche Sekt vom Sekthaus Raumland Cuvée Katharina. Sekt ist nämlich einer der Trends dieses Jahr.
Ach was, ich wusste nie, dass Sekt nicht irgendwie schon immer Trend war.
Ja, es wird immer trendiger. Also mittlerweile gibt es da sehr, sehr, sehr gute Sachen von so kleinen Kellereien, die man noch nicht so auf dem Zettel hat. Mhm. Ist also durchaus erlebenswert. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die siebte Frage.
Spielen wir heute mit Stefan. Guten Tag, Stefan.
Hallo, guten Morgen.
Und mit Susanne. Hallo, Susanne.
Guten Morgen.
Also, erstmal, Susanne, glauben Sie, dass Sie normal hören?
Ja, normalerweise schon.
Hörst normal, das ist schön. Okay, hat auch beim ersten Mal geklappt mit dem Frageverstehen, auch im Vorgespräch war alles super. Stefan, wie ist es bei dir?
Ja, ich höre auch gut, danke.
Sehr gut, dann könnt ihr euch nicht rausregen, dass ihr die Frage nicht richtig verstanden habt bei diesem Spiel und die restlichen Regeln erklärt Sven.
Butter. Auf jeden Fall Butter, Margarine schmeckt
gut. Spaß beiseite. Selbstverständlich. Gesalzene Butter.
Susanne wird gleich. Oh, gerne. Susanne wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss sie mit Ja oder Nein beantworten? Tut derjenige das richtig? Ist er weiter dran? Wenn nicht, ist erstmal der andere dran. Oft geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, geht eben der andere zur Vernissage. Also, Susanne, wer fängt an? Stefan oder du?
Ich fange an.
Klares Statement. Susanne, Ohrweide ist ein Ort in Niedersachsen, ja oder nein?
Ja, doch, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, ist aber nicht so. Die Ohrweide oder auch Öhrchenweide ist eine Pflanze, also ein Busch und manchmal auch ein Baum und Stefan ist dran. Nein. Stefan, das dritte Ohr ist ein deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 1957, ja oder nein?
Ich sag nein.
Das ist gut, denn es ist eine deutsche Bluesband und du bist weiter dran.
Drei.
Die Auge-Ohr-Methode ist ein neurologischer Test, Stefan, ja oder nein?
Nein.
Hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
Nee, keine Ahnung.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, es ist ein neurologischer Test, dann würdest du es mir auch glauben. Ist aber nicht so, ist eine Messmethode aus der Astronomie.
Vier.
Stefan, in der Havel gibt es eine Insel namens Großes Ohr, ja oder nein?
Nein.
Doch, du hast davon vielleicht noch nichts gehört, aber es gibt sie. Susanne ist dran. Susanne, die Einfuhr sogenannter Ohrkerzen zur Ohrreinigung in die USA ist verboten, ja oder nein?
Oh je. Ja, ich würde mal sagen, das klingt plausibel.
Also erstaunlich, also ich finde, es klingt überhaupt nicht plausibel, weil die ja alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie zulassen, um es zu verkaufen. Aber es ist tatsächlich richtig. Die US-Gesundheitsbehörde hat 2013 ein Importverbot erlassen, da es sich um ein Medizinprodukt handelt, das gefährlich ist und keine belegte Wirkung haben. Und gefährliche Medizinprodukte...
Stimmt, weil die Amis immer falsch rum ins Ohr stecken.
Oder vielleicht nicht ins Ohr. Aber ich wollte gerade sagen, gerade was so gefährliche Arzneien anbelangt, sind die Amerikaner ja auch ganz vorsichtig. Zum Beispiel in der Dosierung von Fentanyl. Aber auf jeden Fall, Susanne, du hast recht und kriegst die nächste Frage.
Sechs.
Der Ohrendolch ist eine mittelalterliche Waffe, Susanne, ja oder nein?
Der Ohrendolch.
Du glaubst ja. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Und insofern spitz jetzt die Ohren, denn du bekommst...
Die siebte Frage.
In der Antike, liebe Susanne, wurden Ohrkneifer als Medizin gegen Taubheit verabreicht, ja oder nein?
Ja, na klar. Das weiß doch jeder.
Wir waren doch alle selber dabei gewesen. Natürlich, Susanne. Also,
was denkst du, warum ich so gut höre?
Also wer so einen Quatsch glaubt, dem kann ich nur eins sagen.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Also, Stefan, du bist auch ein klasse Typ, hast du aber nicht richtig gut gemacht, ja?
Leider.
Aber vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, und Susanne, du gewonnen. Ja. Was soll man sagen?
Ich habe gewonnen. Ich gehe auf die Messe.
So ist richtig. Und du weißt ja, Susanne, in der Antike hat man ja gegen Schwerhörigkeit auch sehr viel Wein verabreicht. Wir wollen da prophylaktisch vorgehen und schicken dich zur Vernissage am 13. November zwischen 12 und 18 Uhr ins Axika, direkt am Brandenburger Tor. Da sind über 90 Winzerinnen und Winzer. Da gibt es jede Menge zu probieren. Und zum schon mal drauf einstimmen, lassen wir dir auch eine Flasche Sekt vom Sekthaus Raumland, Cuvée Katharina, zukommen. Kannst dir alles angucken unter www.weinladen.com. Bleib dran, wir brauchen deine komplette Adresse für den Versand und noch einen Kontakt, damit du weißt, wie du auf die Messe kommst.
Vielen Dank für die medizinische Maßnahme.
Ja, na, sehr, aber natürlich. Wir helfen gern.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Leih mir ein Ohr.
Leih mir doch ein Ohr, reich mir eine Hand, dann die Nase, da den Schenkel und das Innenband. Und am Ende, ganz am Ende, kommt das Hirn hinein. Ach, wie unhöflich. Gestatten? Dr. Frankenstein.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devantier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.